4 Stunden mit Ulrike Gero, die ersten 2 Stunden zu Gast. Zunächst ein 30 Minuten Nonstop Music Block auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music.
I like to feel fancy free, I like to live young, I like the old merry-go-round. I like to play lover, but don't like to get stung. I like my 2 feet on the ground. I may date a girl lightly and kiss her politely, but will she get under my skin? Well, my friends, it all depends on the mood I'm in. I like to hear opera or I like to rejoice. I'm not the predictable kind. Whatever the option is, whatever the choice, I like to make up my own mind. If the choice were to break up, I'll kiss her and make up. I'll try not to lead with my chin. But my friends, it all depends on the mood I'm in. I may change, who can tell? I may suffer the pangs of remorse. I may change neath the spell of that old irresistible force. But I'm going the route single of don't look to find me caught up in that marital spin. Yet one day I may sight one who looks like the right one, walks down the aisle with chagrin. You see, my friends, it all depends on the mood I'm in. But I'm going the single, oh, don't look to find me caught up in that marital spin. Yet one day I may sight one who looks like the right one, walks down the aisle with chagrin. You see, my disbelieving friends, it all depends on the mood.
Also 30 Minuten Monster Music Block, Ulrike Giru zu Gast, das war Tony Hadley, der Frontmann von Spandau Ballet. Und hier ist der Klassiker Gold von der Maxi. Thank you.
the chairs are all worn. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall. Gold, always believe in your soul. Partners in crime. It's only 2 years ago, the man with the suit and the face, he knew that he was there on the case. Now he's in love with you, he's in love with you. My love is like a high prison wall. If you could leave me standing.
Bali war die Nachfolgesingle des Welthits True und der wurde gesampelt Anfang der 90er Jahre von PM Dawn, Set Adrift on Memory Bliss.
Thank you. But I'll have to put it right back with the rest. That's the way it goes, I guess.
Baby, you send me
C-tunes. The C stand for crazy, yeah, nigga, we loons, and we been sagging. Before been bragging about his first underground cabin, and you been fagging like a Cisco dragon, tail wagging, San Francisco acting, come through looking 6'8", making bitches wait. Can't believe that nigga Cuba's on the mixtape, but only large niggas dictate where they rhymes go. As time go, watch your mind blow. If not, I'll let my nine go like a rhino. It'll slump you like a wino. Little homies call me El Grando, Q Calico. You can go toss a salad, ho. Better yet, you can get the dick, man. Let's get, man. And don't you forget, man.
If it ain't a Chevy, don't blaze it up. And if it ain't a Chevy, don't raise it up. You know we keep it banging, don't fake the phone. For all my real niggas, stay gangstered up. We making paper, suckers only claim to touch. By sticking to the script and never changing up. You know we keep it banging, don't fake the phone. Keep it real, motherfucker, stay gangstered up.
Gotta be the number one supplier. I keep you higher than
Richard Pryor, I've been with one man since 86. From a nigga with an attitude to a nigga that's fucking rich. I'm feeling better than I ever been. A lot stronger, plus I got a better win. I'm taking all bets. I'm all in, and when I'm finished with this business, I will be number one. You cats lives is limited, while I got black cards for all of my businesses. And there's a million reasons why you came with Detox, and I'm the biggest influence in hip hop.
11,
I can't stop, look what I started. I get the most pay because I work the hardest. Should've been number one to me. It's hard work to you, but it's fun for me.
If it ain't a Chevy, don't blaze it up. And if it ain't a Chevy, don't raise it up. You know we keep it banging, don't fake the phone. For all my real niggas, stay gangstered up. We making paper, suckers only claim to touch. By sticking to the script and never changing up. You know we keep it banging, don't fake the phone. Keep it real, motherfucker, stay gangstered up.
Let me walk you through the step club. VIP, what a motherfucking Crips, cuz. Laid out, blue carpet treatment, nigga. Have a seat, it's my treat, we bout to eat, my nigga. Let me get a little bed, just to get a little bed. Got you feeling real good, bout to walk you to the hood. Where the Stillers and the Raiders get it going at? And the bubblegum hood, what we blowing back? We slide by Nip Spot and pick up some t-shirts and buy a few bags from the homies, that's called network. Catch a quick flick and then we dip out. I put a dub in the air, that means a Roman 20 grip out. Slip out, trip out until my hip bone slip. I'm with my kinfolk prick, we out to get more chips. Dave East is on the west with no best on his chips. See, he fucking with the S, I keep him free of the stress.
Let's do this. If it ain't a Chevy, don't blaze it up. And if it ain't a Chevy, don't raise it up. You know we keep it banging, don't fake the phone. For all my real niggas, stay gangstered up. We making paper, suckers only claim to touch. By sticking to the script and never changing up. You know we keep it banging, don't fake the phone. Keep it real, motherfucker, stay gangstered up.
Radio Marabout.
Oh, next to you.
Pretty man, pretty girl, pretty six head, pretty six head, pretty six side. Hey. Look. Please write my mother and tell her. Tell her the shade that I'm in. 30 days I have been sober. Now I'm back drinking again, again. I got away from the city. I'm on the outskirts of town. Friends that I treated like family, they were just hanging around. Let some tears just shed. Since we blew up and got green, I gotta leave some of y'all on red. Yeah, four gunshot, me not dead. Might put some dollar upon head, or just turn up the place instead. 36 in a chest, okay. 28 in a waist, okay. 46 in a hips, come swing my way. Swing my way, draw for me, send for me. Broke your back and bent up your knee. Bad mind, girl, can't friend up with me, no. Yeah, how many summers did I run? Like 10. I gotta show out in London. When? With a clock in a London, yeah, Big Ben. I've a watch face just like them. But me now watch face like them. They make lyrics for who? Men. We make y'all come then come again. Please write my father and tell him I found some fortune and fame. They're gonna try and behead me and speak on a family name. He said my knife's in my pocket. I'm in the center of town. I tapped the side of his pocket. He wasn't joking around, around. Gotta lay down when you make bed. Gotta let some tears just shed. Since we blew up and got green, I gotta leave some of y'all on red. Yeah, four gunshot, me not dead. Might put some dollar upon head, or just turn up the place instead. I don't know girls, Tigre girls, all of my Amara girls. Habesha girl, you're my kind, my kind. You wanna take some shots in the nighttime, run treadmill day and have a good life. You wanna work up a sweat in a lifetime. Okay, okay. 36 in a chest, okay, okay. 28 in a waist, okay, okay. 46 in a hips, come swing my way. Swing my way, draw for me, send for me. Broke your back and bend up your knee. Bad mind, y'all can't friend up with me, no. How many summers did I run? Like 10. I gotta show out in London. When? With a clock in a London, yeah, Big Ben. I have a watch face just like them. But me now watch face like them. They make lyrics for who? Men. We make y'all come then come again.
Minuten Marabu. Alternative Music. Radio Marabu.
Алая луна, модная вода, молчаливый след. Улыбаюсь, я вроде нравишься, но не больше, чем челядь в один за 20 часов сна и ловить момент, где нам кажется, что мы счастливы. Между нами мутки, как будто залетают шутки. Я в тебя не буду влюбляться, и в меня не надо никогда. Между нами мутки, солнце не раскует, в отличие от нас, непосредственность. Я тобой любуюсь. Ты мне каждый раз место, как дела. Не хочу, но буду дальше от тебя. Пусть щекотится, солнце не раскует. И я пушистый свет, сколько боли в нем зашито.
как будто залетают шутки. Я в тебя не буду влюбляться, и меня не надо никогда. Между нами волки, как будто залетают шутки. Я в тебя не буду влюбляться, и меня не надо никогда.
Radio Marabu.
Radio Marabu.de.
Minuten Nonstop Marabu, das war noch neue Musik aus Russland, aus dem fernen Osten, Moja Michelle, die Band mit dem Titel Wolken, sehr, sehr guter Videoclip, dann die wunderbare Sievert, wir haben Rufendes gehabt, Drake aus Kanada, dann Musik von Usher, die aktuelle Single und auch Snoop Dogg, er ist zurück mit einigen Freunden, darunter Ice Cube und jetzt hier Ulrike Gero.
Radio Marabu.
Seit 1984 im Äther.
Und nun. Das Dossier.
Ich begrüße auf Radio Marabu Ulrike Gero.
Hallo.
Meine Einstiegsfrage erstmal, wie geht es Ihnen? Sie verloren ja ob Plagiatsvorwürfe Ihre Professur an der Universität Bonn. Wie war jetzt der aktuelle Stand? Wir sprechen am 25. Juni 2024 miteinander.
Ja, also der aktuelle Stand ist, dass ich am 24. April 2024 vor dem Bonner Arbeitsgericht meinen Prozess oder die Kündigungsschutzklage verloren habe und daraufhin beschlossen habe, vor das Landesarbeitsgericht in Köln zu ziehen. Wir werden jetzt am 24. Juli ist die Frist, um da was einzureichen. Dann muss man normalerweise ein Dreivierteljahr warten, bis das man einen Termin bekommt. Das dürfte also so Februar, März 2025 sein. Und die Frage war aber, wie es mir geht. Und die Antwort ist, außer Geld geht es mir super gut. Ja, also es ist ganz interessant, dass ich ja tatsächlich mich eigentlich grämen sollte. Also ich würde mal sagen, ich bin jetzt kurz vor 60, ja, ich habe einen super Job verloren. Ist jetzt nicht so, als hätte ich, als würde ich auf einem Vermögen sitzen oder ein Erbe haben oder wie auch immer. Also man könnte sich nach rationalen Kriterien einige Gedanken machen, ja. Und ich bin jetzt also seit dem 24. April, das sind ja jetzt genau fast 2 Monate, warte ich eigentlich auf den Morgen, wo ich morgens aufwache und sage, so jetzt werde ich panisch, ja. Und der ist aber noch nicht gekommen. Und inzwischen denke ich mir, vielleicht kommt der gar nicht. Ja? Und das in der Tat ist der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Instanz für mich. Und das ist eigentlich tatsächlich ein interessantes Gefühl, dass ich jetzt emotional draußen bin. Also bis zur ersten Instanz habe ich naiv oder wie auch immer tatsächlich gedacht, weil mir so viele Anwälte gesagt haben, die Kündigung ist doch komplett hanebüchen, das wirst du gewinnen, habe ich das natürlich geglaubt. Und außerdem unterrichte ich ja gerne, habe noch meine Wohnung in Bonn, also untervermietet, und habe wirklich gedacht, ich gehe zurück. Und ich wäre auch erhobenen Hauptes an die Uni zurückgegangen, ja, hätte da meine Klassen gemacht. So. Und dann ist es anders gekommen. Und in dem Moment habe ich aber, das liegt ja da auch, ne? Sie, wir können jetzt, da liegt ja so ein T-Shirt, sehen Sie das? 24.04.2024, I did it, steht da drauf, ja. Und das haben mir die Montagsdemonstranten geschenkt an dem Nachmittag.
Ah, schön.
Und immer wenn ich auf dieses T-Shirt gucke, dann wird mir klar, das Fallbeilurteil war ein Fallbeilurteil, aber es war trotzdem auch ein Befreiungsschlag. Und ich bin jetzt emotional draußen, das heißt, ich gehe jetzt noch vor das Landesarbeitsgericht, auch vielleicht für die Geschichtsbücher oder was auch immer, ja, für die Akten, aber ich bin nicht mehr emotional befangen, und ich habe mir natürlich inzwischen auch abgeschminkt, dass ich an die Uni Bonn zurückkommen werde, aber wenn man das sozusagen betrachtet, so als Außenstehende fast, was die Bundesrepublik mit so einem Verfahren macht, dann kann einen das ja fast neugierig machen, ja, was dann nächstes Jahr nochmal passiert.
Wir werden in diesem Interview ein bisschen durch Ihr Leben streifen. Sie sind ja mit im Friedensnetzwerk mit Dieter Dehm. Ich weiß jetzt nicht, sind Sie direkt mit dabei oder sind wir, glaube ich, beide mit dabei?
Wir sind dabei.
Wir sind beide dabei. Ja, ja. Und zumindest bei unserem letzten Treffen in Berlin beim Ivan Rodionow, da waren Sie zugeschaltet und da haben Sie 2 interessante Sachen gesagt, die ich, glaube ich, so noch nicht wahrgenommen habe. Und die möchte ich jetzt mal in den ersten Interviewteil mit einbringen. Eine Sache, dass Sie aus einfachen Verhältnissen kommen, also nicht aus einer großen akademischen Umfeld, so habe ich das verstanden, und ich würde Sie vielleicht ein bisschen bitten, über Ihre Herkunft zu erzählen, wie sich auch Ihr Berufswunsch geprägt hat, der Bildungsweg.
Also da könnte ich tatsächlich einiges zu sagen. Danke für die Frage, weil die Frage ist ja inzwischen eigentlich auch schon tabuisiert. Ja, das ist ja das Erste, dass wir gar nicht mehr fragen, wo die Leute herkommen, und deswegen auch gar nicht mehr vermessen. Also messen im Sinne von vermessen, ob jetzt zum Beispiel die meisten Professoren Eltern haben, die schon Professor sind oder eben nicht. Ja, und es gibt ja Kölner Zeitschrift für Soziologie einschlägige Studien darüber, dass zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen 90% der nordrhein-westfälischen Professoren Eltern haben. Ja? Mhm. Aber die Tatsache, dass Sie mir diese Frage stellen, finde ich darum schon mal interessant, weil eigentlich ist das ja schon eine tabuisierte Frage, weil wir gar nicht mal darüber nachdenken, dass das für die einen normal ist, Professor zu werden, und dass die anderen viel dafür tun oder zumindest sehr viele Wege hochkrabbeln müssen, um das zu werden. Ja, bei mir dürfte letzteres der Fall sein. Also einfach ist ja auch so ein, kann man gar nicht so beschreiben, aber zumindest bildungsfern. Der Begriff heißt ja heute bildungsfern. Ja. Und meine beiden Eltern haben also einfach kein Abitur. Meine Mutter ist ein Flüchtling aus Schlesien und dann in der sowjetischen Besatzungszone und dann nochmal weiter in den Westen. Also das habe ich im Rheinland, Ding Mutter, das ist so eine Flüchtling, ne? das habe ich lang gehört, ne? Wie man so sagt. Ja, das kann kein Kirmes. Und mein Vater damals war ja noch Schulgeld, ja, und hatte einfach nicht gute Noten, um ein Stipendium zu bekommen, und dann konnte man das Schulgeld nicht bezahlen und dann gab es kein Abitur, ja, also das macht man sich ja nicht mehr klar, so. Und insofern bin ich tatsächlich sozusagen von der Grundschule aufs Gymnasium und vom Gymnasium an die Uni eigentlich nur gekommen wegen meiner Lehrer. Ich hatte ganz tolle Lehrer. Ja, also man muss sich das wirklich so vorstellen, dass am Übergang von der Grundschule zum Gymnasium, da sollte ich ja nicht hin, ne? dass der Rektor der Erich-Kästner-Grundschule bei meinen Eltern gewesen ist. Damals haben die Lehrer ja noch mitentschieden, wo ein Kind hingeht, Realschule, Hauptschule, Gymnasium. Und meinen Eltern gesagt, ihre Tochter geht aufs Gymnasium. Ja? Mhm. Und dann durfte ich aufs Gymnasium, weil meine Eltern natürlich am Studiendirektor oder Schuldirektor nicht widersprochen haben. Und dann ist das Gleiche nochmal gewesen, weil dann war 1983 Abitur und ich hatte das jahrgangsbeste Abitur. Aber sollte natürlich eine Banklehre machen, ja, weil du heiratest ja doch, ja. Also wir waren natürlich katholisch, du heiratest ja doch und überhaupt Mädchen auf die Uni, was soll das, ja, 1983. Und dann ist tatsächlich dann der Direktor des Gymnasiums, ja, Dr. Schotten, das werde ich nie vergessen, man ist da irgendwie so 17 oder so, ja, und abends 19 Uhr, der Schuldirektor steht vor der Tür, ja, ich muss mal mit deinen Eltern sprechen, ja, und dann geh du mal hoch auf dein Kinderzimmer. Und dann hörte ich schreien, ja, also es ist eine heftige Auseinandersetzung und Türen knallen, ja, weil meine Mutter dann auf die sozusagen, der Schotten hat einfach gesagt, ich werde dafür sorgen, dass ihre Tochter studiert. Und meine Mutter ist sozusagen türenschlagend aus dem Wohnzimmer gegangen, ja. Mhm. Also das sind alles Geschichten, die mich geprägt haben. Ja? Also ich habe einfach verstanden, dass ich sozusagen nach oben, wenn man das so, also in einen sozialen Aufstieg, so nennt man das ja, nur gekommen bin dank ganz engagierter Lehrer, die sich eben an mehreren Stationen nicht gescheut haben, persönlich bei meinen Eltern mich zu stärken. Ja? Weil alleine, das würde ich auch sagen, hätte ich das nicht geschafft. Also alleine dieses Rückgrat zu haben in jungen Jahren mit 17 oder so zu sagen, ich mache jetzt keine Banklehre, das ist ja nochmal ein anderer Kraftakt. Aber ich hatte halt diese Lehrer. Ja? Ich bin ewig dankbar. Und so ging es eigentlich weiter. Also ich war dann an jeder Station, die so weiterging, hatte ich immer, heute würde ich sagen, irgendwie so ein Mäzen. Ich war ja dann in Paris, da war es genauso. Dann kam ich da an, hatte ich ein Stipendium vom DAAD 1986 und dann sollte ich eigentlich in diesen normalen, sagen wir mal, Ausländerstudiengang, ne, wo so alle Ausländer an der Sciences Po da ein bisschen was über Frankreich gelernt haben, ja. Und nach 3 Monaten kam dann bei mir ein Monsieur Michel, Professeur Michel, und der sagte, vous avez beaucoup de talent, Sie haben sehr viel Talent, können Sie mal in den richtigen Studiengang, ja. Und so wurde ich dann aus diesem Ausländerstudiengang sozusagen befördert in den richtigen Studiengang an Sciences Po und habe da, den kleinen Schlenker muss ich noch machen, bei Hélène Carré-Dancausse studieren dürfen. Das war ja damals die ganz große Sowjet-Expertin in der in Frankreich, die hatte 1983 ein wahnsinnig wichtiges Buch geschrieben, L'Empire éclaté, also das aufgeplatzte Reich. Die hat 1983 schon vorausgesehen, dass die Sowjetunion sozusagen an multiethnischen Spannungen zerbersten wird. Und die war dann in der Académie de France, also eine ganz wichtige Frau. Und bei der habe ich dann studieren dürfen. Und das sage ich deswegen, weil ich ja jetzt in den letzten Monaten so in Kritik geraten bin, dass ich mich zur Ukraine doch besser nicht äußere, weil ich keine Osteuropa-Expertin sei. Ja. Und dann würde ich hier doch nur mal gerne sagen, dass ich 1986 bis 88 bei Hélène Carré-Dancausse Études soviétiques et est-européennes studiert habe, also sowjetische und osteuropäische Studien in Paris.
Wir haben ja in der DDR, dort bin ich sozialisiert, einen Satz immer wieder gehört, jeder Pädagoge in der DDR kennt das, das Bildungsmonopol der Reichen gebrochen. Das könnte man hier ja vielleicht so ein bisschen sagen, jetzt auch in dem Fall, dass in der alten BRD Sie auch eine gute Förderung erfahren haben.
Kann ich da einen persönlichen Satz zu machen, der mir wichtig ist? Ja, weil meine Mutter ist ja aus Oppeln nach Delitzsch geflohen.
Ja. Ja,
die hat 45 bis 53 in Delitzsch gewohnt. Und ich bin da tatsächlich letztens im Stadtarchiv mal gewesen, weil meine Mutter 85 geworden ist und ich mal nachgucken wollte. Man hat tatsächlich noch die Schulbücher gefunden, ja, von 45 bis 53 und die Zeugnisse und ihre FDJ-Karte. Meine Mutter war eine gute Schülerin, kriegte deswegen immer diese Ferienurlaube, Kühlungsborn und so, ja. Und dann hat ja mein Opa am 17. Juni 53 mit protestiert, dann die Stelle verloren, ein Gerichtsverfahren gehabt, ist als Nazi beschimpft worden, ist dann über die grüne Grenze rüber 54 in den Westen, ja. Und dann kam meine Mutter also mit 16 im Westen an und musste sofort ins Büro, weil Schulgeld, auf die Schule geht nur der jüngere Bruder, natürlich nicht das Mädchen, schlesische Familie, ja. Und ich glaube, meine Mutter, als ich kleines Kind war und es nicht verstanden habe und meine Mutter mir irgendwelche Englischvokabeln abgehört hat, hat sie immer gesagt, hast du es gut, dass du hier im Westen auf die Schule gehen darfst? Weil ich hätte das in der DDR auch gedurft. Und das habe ich aber als 5-, 6-, 7-Jährige natürlich nicht verstanden, aber jetzt sozusagen retrospektiv verstanden und Das ist mir sehr wichtig, das mal zu erwähnen. Ja, also wenn man das mal kapiert hat, was die eigene Mutter in der DDR hätte werden können, im Westen nicht geworden ist und was ich dann aber im Westen werden konnte, kann man sich einiges erschließen. Ja.
Und das waren ja auch diese ganz harten Jahre, diese ersten Jahre in den 50er Jahren oder die gesamten 50er, 60er Jahren, dann in den 70er, 80er Jahren gab es ja auch einen viel größeren Diskurs. Sie sprachen bei dieser Sitzung bei unserem Friedensnetzwerk noch einen weiteren Sachverhalt an, den ich hier nochmal mit reinnehmen möchte, nämlich den Ausschluss vieler Akademiker nach 1990 aufgrund politischer Nähe zum Staat der DDR. Das war eigentlich üblich, wer Akademiker war in der DDR, war in der Regel zumindest irgendwo organisiert. Das muss nicht zwangsläufig die SED gewesen sein, aber wenigstens, sagen wir mal, in irgendwelchen Kulturgruppen oder so. Und einige ihrer Positionen ab 2009 möchte ich in unserem Gespräch heute auch behandeln. Haben die Ereignisse der letzten Jahre Ihren Horizont bei diesen Dingen erweitert, auch die Erfahrungen mit Medien?
Also erstmal möchte ich sagen, zu diesem 1990er-Bruch, ich habe eine Frau, die mir jetzt, nachdem ich ja 2 Jahre doch sehr durchs Leben geschleudert wurde, man muss sich das schon mal sehr plastisch vorstellen, dass solche Hatzjagden, das ist kein Ponyritt, ja, und da ist vieles liegen geblieben.
Das glaube ich.
Ja, zum Beispiel einfach mal Steuererklärung oder auf Belege achten oder so, ja. Und dafür habe ich mir dann ein bisschen Hilfe geholt, ja, um diese über 2 Jahre, 22, 23 Steuererklärungen zu sortieren. Und die Frau, die das macht, ja, die hatte dann meine Geschichte ein bisschen verfolgt und hat mir irgendwann, als wir uns ein bisschen besser kannten, erzählt, dass sie ist nämlich auch DDR und ihr Vater war Professor und die hatten irgendwie 3 Kinder und dann wird er gekündigt nach der Wende und nimmt sich das Leben.
Ja, das kenne ich auch Fälle.
Und das war, in dem Moment haben wir beide angefangen zu heulen und haben tatsächlich überhaupt erstmal eine Parallelität gesehen, ja, weil die natürlich diese Szene vor Augen hat. Und ich aber im Vorfeld genau diesen Satz gesagt hat, wissen Sie was, ich bin eigentlich nur froh, dass ich das überlebt habe die letzten 2 Jahre.
Ja.
Ich bin wirklich, also wenn Sie mich fragen, wie es mir geht, ist das mein erster Satz. Ich bin eigentlich nur froh, wenn ich mir heute nochmal vor Augen führe, was das alles war, 160 Hassartikel und so weiter, dass ich das überlebt habe, dass ich meine Heiterkeit wiedergefunden habe und dass ich nicht in die Verbitterung gegangen bin, ja. Und auch nicht in die Wut und auch nicht in die Rache und auch nicht in die Aggression. So. Aber das Erleben, das mir erstmal klar wurde, weil ich bin ja westsozialisiert, ich war zum Zeitpunkt des Mauerfalls in Paris, Brüssel, sonst wo, ja, also um ehrlich zu sein, war damals diese 89er-Schicht, das war nicht mein Ding, ja. Ich hatte damals, wenn ich das erzählen darf, in Paris ständig Kindermädchen irgendwie aus Halle, Dresden und so weiter. Dann habe ich die mal gefragt, sag mal, warum geht denn die nicht nach Köln oder Stuttgart oder so, da hat mir eine Birgit mal gesagt, wissen Sie was, wenn ich nach Köln gehe, bin ich Ostdeutsche, wenn ich nach Paris gehe, bin ich Deutsche.
Ja,
da habe ich das zum ersten Mal verstanden. Ja, also wenn Sie sozusagen am Niederrhein da irgendwie, keine Ahnung, sozialisiert sind, was sollte ich verstehen? Ich verstehe mit 30 Jahren Verspätung auch über meine Corona-Positionierung und über meinen kleinen, sagen wir mal, Fanclub, den ich da im Osten habe, ja, Dresden, Leipzig, Halle irgendwo und über meine Bekanntschaft mit Gabriele Gysi, die mir im Prinzip seit 2 Jahren den Kopf wäscht und sagt, nichts was in deinen Schulbüchern stand, ist auch nur am entferntesten die Realität dessen, was wir erlebt haben, versteht man so langsam, ja, wie eigentlich, ja, wie man eben anders sozialisiert wurde, um es mal so zu sagen, ja. So, also dann haben wir schon mal diesen 1990er Moment, wo ich eine Solidarisierung erfahren konnte mit dieser Frau aus der DDR, die ihren Vater darüber verloren hat, dass Professoren wegsortiert wurden. Und ich bin ja dann tatsächlich jetzt gekündigt worden, 2023, in einer mir unvorstellbaren Weise, die ich naiv, romantisch, wie auch immer, vielleicht überheblich, nie mir hätte vorstellen können, weil ich ja vorher jemand war. Ja, also ich habe ja L'Ordre Polymerit, ich habe Herrn Gauck auf Staatsbesuch begleitet. Also ich habe irgendwie schon gedacht, dass ich in dieser Bundesrepublik eine irgendwie, sagen wir mal, tragende Stimme zu Europa bin und dass diese Stimme irgendwie Gewicht hat und dass, wenn ich jetzt sage, Leute, mit dem Ukraine-Krieg verlaufen wir uns, ja, dann, dass man mir zuhört, wenn vorher in der FAZ immer steht, die hochintelligente Ulrike Gero oder so, ja, und dass das dann nicht der Fall war, dass in dem Moment, wo ich bei diesen Fragen, also Corona, Ukraine, waren ja diese komplett zementierten Diskussionen und man das Gefühl hatte, da war kein Durchkommen und wenn man da abbiegt, wurde sofort die Tür verriegelt. Und das habe ich in einer Massivität ja nur deswegen erfahren können, weil meine Türen ja vorher immer offen waren. Maybrit Illner hier, Anne Will da, Deutschlandfunk hier, ja. Und auf einmal merkt man, wenn du das aber sagst, dann bist du da draußen. Und wenn sie das mit einer Westsozialisation machen, wo sie immer tatsächlich ja geglaubt haben, hier haben wir doch ein offenes Meinungsspektrum, wir diskutieren doch hier, hier fliegt doch keiner raus, das ist doch, was wir erzählen. Und dann erfahren sie es am eigenen Leib wie so eine Herdplatte, die sie anfassen und sie ist ganz heiß, diese Herdplatte, Da wird Ihnen aber anders, ja?
Ja, also das ist für ein Tabuthema, mit dem ich mich seit vielen Jahrzehnten eigentlich sogar befasse, diese unterschiedliche Sozialisierung. Kommen wir vielleicht nachher noch drauf zurück. Sie haben aber von Humor gesprochen, da habe ich jetzt was. Sie sind auf jeden Fall Ritter eines französischen Ordens, stehen im Goldenen Buch Ihrer Heimatstadt Grevenbroich. Auch noch einen Ehrenring der Ärztekammer von Wien 2019 gar. Hinzugekommen ist 2023 das goldene Brett vorm Kopf.
Steht da oben.
Klingt sehr interessant. Haben Sie das selbst abgeholt auch oder wurde das zugesandt?
Das hat man mir tatsächlich zugesandt. Ja, sehr genau, schön. Da oben steht das. Ist aber nur aus Holz, hat mich sehr geärgert, weil ja, normalerweise Gold. Sind ja solche Trophäen, also entweder aus Bronze oder so oder wenigstens Gold lackiert, ja. Aber hier ist wirklich nur Holz und ein bisschen Goldfarbe drüber. Das fand ich schon ein bisschen armselig, ja.
Aber wirklich billig, muss man sagen.
Ne? Wirklich man billig, ja?
Billig, so richtig billig. Wir werden aber nachher nochmal auf den Preis zurückkommen, da habe ich nämlich einiges recherchiert dazu. Wir wollen aber jetzt Ihren ersten Musiktitel spielen. Sie haben 4 Titel ausgewählt für unser Programm. Ein europäisches Mon Européen. Ich bin mit Frankreich ganz schwer französisch, obwohl ich Marcel heiße.
Mon Européen, meine Europäerin von Damien Saez, Song von 2016. Also der Typ ist so ein bisschen, sag ich mal, so ein bisschen wie Pink Floyd, also eigentlich so, ich sag mal, ranzig auf Drogen und so. Der ist so ein richtiger Krawallmacher in Frankreich, ja. Man kann sich auch auf Spotify so mal das Cover der CD angucken. Das ist so ein bisschen so ein Harlekin mit so weiß bemaltem Gesicht und Tränen in der Auge. Der Song Mon Européen, meine Europäerin, für alle, die jetzt nicht Französisch sprechen, ist eigentlich der Song: Europa ist ganz toll und die EU ist scheiße, ja. Mon Europe, c'est pas Bruxelles, mon Europe, c'est pas Genève. Mein Europa ist nicht Brüssel, mein Europa ist nicht Genf, aber mein Europa, das ist die Tresen und wo die Leute am Tresen stehen in Brüssel und eine Pfeife rauchen und keine Ahnung auf der Parkbahn in Portugal. Das ist sein Europa und das ist wunderschön. Ja.
Genießen wir Musikauswahl von Ulrike Gero.
Elle est pop, putain du pognon. Elle est vente du nord ou d'ouest. Elle est vente du sud ou de l'est. Elle est sans abri à la rue. Elle est toujours peine perdue. Elle est gitane, elle est profane. Elle est con, la gauloise plane. Elle est toujours fumeuse de joint. Elle dort dans les gares en chemin. Elle est solidaire au combat. Elle est Varsovie, Messina. Elle est pas banquière pour un sou. Elle est pas botte au garde à vous. Elle est sans abri, sans frontières. Elle est contre totalitaire. Elle est je t'emmerde avec ta thune. Elle est vas-y resserre une brune. Elle est ma gueule de Picasso. Elle est tous mes potes au pinceau. Kusturica, Sarajevo. Elle est pas loin la Gestapo. Mon européenne c'est pas la Bruxelles. Mon européenne c'est pas Genève. C'est pas la thune qui marche ou crève. Tu sais moi mon européenne, elle a pas vraiment de frontières. Son corps c'est la planète entière. N'en déplaise au peuple bourgeois. Tu sais mon européenne à moi, elle est que pourra sur l'épaule. Elle est tatouage de la tôle. Elle est accordéon sanglot. Elle est accorde-moi un tango. Elle est destin des origines. Elle est racine gréco-latine. Elle est contre l'union bancaire. Elle est mes révolutionnaires. Elle est potamimi pinson. Elle est roumanie sans pognon. Elle est guillotine pour les rois. Elle est plutôt comme toi et moi. Elle est pas médiatique je crois. Elle est pas politique bourgeois. Elle est paysanne au combat. Elle est partisane quand elle boit. Elle est ouvrière licenciée. C'est pas la fille du progrès. Elle est pantonéon métro. Elle est plutôt Manu Crado. Elle est nordique nord-africaine. Elle est un peu baltique aussi. Elle a des airs de statue grecque. Elle a des airs des Italiques. Qu'on dirait Paris à Venise. Qu'on dirait Namur aux Marquises. C'est Gauguin qui peint la terre comme un pinceau, vous dit mon frère. Mon européenne c'est pas Bruxelles. Mon européenne c'est pas Genève. C'est pas la thune qui marche ou crève. Tu sais moi mon européenne. Elle est pas Merkel ou Hollande. C'est pas la valse, c'est propagande. Les discours de nos bistrots. Elle est roumaine dans les métros. À la port en fin du mois. N'en déplaise au peuple bourgeois. Elle est pas Mercedes je crois. Elle est plutôt grecque au combat. Elle est suédoise dans la croix. Elle est mon ardoise quand je bois. Elle est grecque, latine, germaine. Elle est britannique quand elle traîne. Elle aime les bars, elle aime la bière. Elle aime l'odeur du populaire. Elle est moitié de moi.
Ulrike Giroux, Teil 2 in der nächsten Stunde. Wir bleiben ein bisschen französisch. Laurent Voulzy, auch mittlerweile 75 Jahre alt, 2 Titel von ihm.
Le jour où je vais partir, je sens bien que ça va faire mal. Ma mère aime pas mon blouson et les franges de mon futal. Le long des autoroutes, il y a de beaux paysages. J'ai ma guitare sur le dos et pas de rond pour le voyage. Et Bob Dylan chantait.
Et Bob Dylan chantait.
Et Bob Dylan chantait.
Et Bob Dylan chantait.
Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Laissez-moi passer, j'ai mes papiers, mon visa. Je suis déjà dans l'avion, going to America. Même si je reste ici, que je passe ma vie à nos gens, j'aurai une vieille Chevrolet et 18 filles dedans. Et les Bee Gees chantaient.
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 Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Je suis tombé fou amoureux, ça m'a fait plutôt du mal, j'avais de l'eau dans les yeux. Ma petite poupie, je t'emmène dans le pays de mes langueurs. Elle fait douceur, douceur, la musique que j'ai dans le cœur. Toute la nuit on s'aimait, quand Donovan chantait. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. They call me Mellow Yellow. They call me Mellow Yellow. Oh, they call me
Mellow Yellow.
Oh, oh. Maintenant j'ai une guitare et je voyage organisé. Je me lève tous les jours trop tard et je vis aux Champs-Élysées. Je suis parti je ne sais où mais pas où je voulais aller. Dans ma tête y'a des trous, je me souviens plus des couplets. Y'a des rêves qui sont cassés, des airs qui partent en fumée, des trucs qui me collent encore au cœur et au corps.
I'd be safe and more.
Aus dem atombombensicheren Musikbunker. Eine Aufnahme aus dem Radio Marabu Schallarchiv.
Gentiment.
Même couleur aux gens,